Willkommen bei Zyklusleben, deinem Podcast für ganzheitliche Frauengesundheit, gelebte Weiblichkeit und hormonelle Balance.
Wir sind Janina und Pia, Expertinnen auf dem Weg des zyklischen Lebens und wir nehmen dich mit in die Welt deines weiblichen Körpers, deiner Gefühle und deiner Kraft.
Hier geht es um mehr als nur um Zykluswissen. Wir sprechen über Ernährung, Bewegung, Kinderwunsch, Wechseljahre, Sexualität und wie du mit deinem Zyklus im Einklang leben kannst.
Für mehr Balance, Erfolg, Wohlbefinden und ein Leben im Rhythmus deiner Natur.
Schön, dass du da bist.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zyklusleben und für mich eine sehr wichtige Folge, denn heute geht es darum, deine Hormone zu kennen, aber vor allem auch zu verstehen. Ich bin Janina und ich freue mich, ich darf heute nämlich mal wieder mit Pia quatschen.
Yes, ich freue mich auch.
Genau, und wir sind ja schon so oft auf das zyklische Leben eingegangen und die drei Säulen der ganzheitlichen Frauengesundheit, eben wie ich gerade schon erwähnt habe, das zyklische Leben, die Basisorgane und die Blutwerte, also die Blutanalyse. Aber wir haben uns gesagt, hey, wir sind noch gar nicht so genau drauf eingegangen, warum sind wir denn eigentlich zyklisch? Was ist denn dieser ausschlaggebende Punkt, warum die Männer eher in so einem 24-Stunden-Rhythmus zyklisch sind und wir eben auf einen ganzen, ich nenne es jetzt so mal Monat. Wir wissen ja alle, der Zyklus bei jeder Frau ist individuell und darf da auch immer um ein paar Tage hin oder her abweichen. Aber es sind natürlich unsere Hormone, die das Ganze steuern. Und ja, um seinen Zyklus wirklich zu kennen und dann vor allem auch verstehen zu können, ist es ganz wichtig, dass man auch weiß, welche Hormone da so jeden Zyklus bei einem am Werk sind, wann welches Hormon eben dran sein sollte. Denn das ist ja das, was eben auch diese Disbalancen macht, wenn eben ein Hormon zum falschen Zeitpunkt zu präsent ist oder ich nenne es jetzt mal verschläft und gar nicht präsent ist, das macht dann eben diese Disbalancen mit all ihren negativen Auswirkungen, die wir kennen, wie PMS, PCOS, Eierstockzysten, zu niedrig aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Ich könnte jetzt hier wieder eine ganze Reihe auflisten, aber ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich spreche und ja, dass unser Zyklus einfach hormonell gesehen ein absolutes Wunderwerk ist. Aber vielleicht möchte Pia einfach auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, beziehungsweise tiefer reingehen als Hormoncoachin.
Genau, also vor allem so am Anfang ist einfach auch noch mal zu verstehen, so die Basis, also der Unterschied zwischen uns Frauen und Männern ist einfach, Männer starten hormonell gesehen jeden Tag gleich. Also die haben einen 24-Stunden-Rhythmus, das heißt morgens, wenn die aufstehen, haben die zur selben Zeit in etwa genau den gleichen Hormonspiegel wie am Tag zuvor. Bei uns ist das so, bei uns startet oder wir haben immer zur Periode, sage ich mal, den gleichen Ausgangspunkt wieder. Und bis zum, also vom ersten Tag der Periode bis zum nächsten Zyklus, also bis zum erneuten ersten Tag der Periode, durchlaufen wir halt ja, hormonelle Schwankungen, nenne ich es mal, oder einfach hormonelle Veränderungen. Schwankungen, finde ich, ist immer so ein bisschen negativ behaftet.
Ja, finde ich
Es
auch.
ist einfach, ja, die Hormone steigen an, sie fallen wieder ab. Und genau das macht einfach auch uns Frauen aus. Und
Ja.
ist vielleicht auch das, was du unterbewusst vielleicht irgendwie immer schon mal gespürt, aber noch nicht so bewusst wahrgenommen hast. Die Hormone, die steuern eigentlich bei uns im Körper alles. Das heißt, je nachdem, welches Hormon gerade dominiert, sind wir vielleicht mal etwas energievoller, etwas energiegeladener, mal vielleicht etwas müder, etwas sensibler, emotionaler. Mal etwas lauter, etwas leiser, mal kontaktfreudiger, mal hat man auch einfach Lust, auf der Couch zu sitzen. Also all das steuert tatsächlich unser Hormonsystem in einem gewissen Maß. Und je nachdem, wie sehr wir uns darauf auch einlassen und das bewusst wahrnehmen, umso wohler fühlen wir uns tatsächlich auch in unserer eigenen Haut. Also dieses von, ich bin irgendwie so fremdgesteuert, irgendwas passiert da mit mir, aber ich weiß nicht so genau was, verliert sich, je bewusster ich einfach in dieses Thema Zyklus, Hormonveränderungen oder wie sage ich das am besten? Also einfach diese hormonellen Veränderungen während des Zyklus, umso mehr man da eigentlich eintaucht und sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt und vor allem das einfach, ich kann es immer nur wiederholen, ins Bewusstsein ruft.
Ja, weil allein, also natürlich das ins Bewusstsein zu rufen, ne, wie alles abläuft und dass es eben normal ist, dass es uns Frauen ausmacht. Aber ich finde auch mal, wenn man all das Wissen hat, welche Hormone jetzt gerade am Start sind und dann diese Erklärung zu haben, wie ich mich fühle oder auch teilweise ja die Bestätigung, denn wenn ich mich so fühle, wie das Hormon, was es ausmacht, eben auch gerade dran sein sollte, dann ist es ja so cool, wenn das alles on point ist und macht ja dann auch so Spaß. Und ich lebe dann wirklich meine ganzheitliche Gesundheit und ich finde dann irgendwie ist das so nicht böse gemeint und auch jetzt nicht wertend, aber dann sind ja die Männer mit ihrem 24-Stunden-Rhythmus schon ein bisschen langweilig.
Auf jeden Fall, vor allem
Ja.
müssen die sich beeilen, um sich in ein bestimmtes Hormon reinzufühlen, sage ich mal. Die haben halt nicht
Total.
2, 3, 4, 5 Tage dafür Zeit und das auch einfach so
Ja.
anzunehmen und
Ja.
zu leben, ne?
Ja. Weil es ist ja total verrückt. Bei denen geht es ja morgens mit einem Testosteron-Peak los, was wir vielleicht alle manchmal sichtlich sehen. aber ja, das ist so. Und bei uns ist das eben über eine längere Zeitspanne hinweg mit den Hormonen, die da dann wirken. Und das Schöne ist, wir dürfen da reinfühlen, wie du sagst, uns das ins Bewusstsein rufen und haben da dann die Bestätigung. Und wenn wir uns eben anders fühlen, dann können wir daraus vielleicht auch schon schließen, was gerade nicht passt, welches Hormon vielleicht zu viel vorhanden ist oder eben auch fehlt.
Genau.
Das ist
Ja.
halt so cool.
Ja.
Aber wie entstehen unsere Hormone überhaupt? Weil wir sprechen immer vom Zyklischsein, den Phasen, jetzt noch dazu, welches Hormon dann in den einzelnen Phasen vorhanden sein sollte. Aber wo kommen unsere Hormone eigentlich her? Um das kurz zu sagen, also ganz zentral sind hier natürlich unsere Basisorgane. Und das heißt, der Darm, die Leber, die Nieren, das Lymphsystem, auch die Haut, unser größtes Organ, immer so ein bisschen vergessen, dabei ist es das größte. Und natürlich die Schilddrüse. Zusätzlich haben wir im Kopf den Hypothalamus und die Hypophyse, die ja so ein bisschen wie die Zentrale sind. Und ich muss da witzigerweise immer an diesen Film denken. Kennst du? Wie heißt denn Alles steht Kopf mit diesen Männchen im Kopf, die alles schalten und
Ja,
verwalten?
ja.
Und so stelle ich mir das tatsächlich auch immer vor mit unseren Hormonen, wie da eben die zwei Buddies, der
Ja, stimmt.
Hypothalamus und die Hypophyse, so denken, na, was machen wir denn diesen Monat? Was machen wir diesen Zyklus? Und dann hier so ihre Launen ausspielen. Aber natürlich ist es nicht so, denn sie signalisieren tatsächlich jeden Zyklus. Also die zwei wissen eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Und geben diese Signale auch raus. Aber jetzt kommt das große Aber, wenn eben unsere Organe überlastet sind, zum Beispiel durch Stress, eine unausgewogene Ernährung oder Umweltgifte, dann kann das eben die direkte Auswirkung auf unsere Hormonbalance haben. Das heißt, dann können die eben diese Hormone nicht so produzieren, wie es ihnen signalisiert oder angewiesen wird, oder eben auch nicht so abbauen, wie es sein sollte. Gleichzeitig, das ist ein bisschen, man muss sich das dann, ich finde es immer ganz geschickt, manchmal sich das aufzumalen, denn gleichzeitig sind unsere Hormone aber auch für die Funktion unserer Organe verantwortlich. Also man sieht, das hängt einfach alles miteinander zusammen und ist ein völliger Kreislauf. Also Körper, Hormone, Organe, ein Kreislauf. Und dann, wenn man mal jetzt weitergeht, ist es ja auch so, dass dann natürlich noch der psychische Stress dazukommen kann oder auch der emotionale Stress wieder hier für eine Disbalance und eine Erkrankung der Organe sorgen kann. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich erstmal klar macht, im Gehirn wird zwar die Impulse richtig ausgegeben, also grundsätzlich weiß unser Mechanismus ganz genau, was jeden Zyklus ablaufen sollte, aber es ist eben Umweltgifte, Stress, Ernährung, Bewegung, unser Lifestyle, was eben die Organe oder die Hormone direkt stören kann.
Genau, also das ist tatsächlich ganz zentral. Deswegen ist es auch für uns definitiv eine ganz wichtige Säule der Frauengesundheit, die Basisorgane einfach zu unterstützen. Natürlich auch zu verstehen, was passiert in den einzelnen Organen überhaupt, wofür sind sie zuständig, welche Hormone spielen sich da ab, welche sind da zentral und ja, woran man vor allem dann auch merkt, wenn irgendwas außer Balance geraten ist. Basisorgane an sich sollen jetzt heute aber gar nicht das Hauptthema sein, sondern wir wollen uns einfach mal ein Stück weit die Hormone anschauen.
Genau, an der Stelle können wir, sorry, wenn ich so reinschneide,
Alles
noch
gut.
kurz sagen, dass wir jetzt dann auch so eine kleine Reihe machen werden. Genau, weil wir haben ja schon ganz viel über das zyklische Leben gesprochen. Die Säule 1 der Basisorgane wird auch noch, der Basisorgane der ganzheitlichen Frauengesundheit, es wird auch noch was kommen zu den Basisorganen nochmal, eine Podcast-Folge, wo wir weiter rein oder tiefer reingehen, sowie auch zur Blutanalyse. Und genau, wollten aber hier einfach jetzt mal vorab das mit den Hormonen machen.
Genau, das mit den Hormonen. Ja, genau. Das Hormon, was, denke ich mal, viele von euch auch schon kennen, in Bezug auf Frauen, ist das, ja, Hormon Östrogen. Also ich denke, das hat jeder irgendwie schon mal gehört. Wir können ja vielleicht auch noch mal schauen. Wir starten mit der Periode im Zyklus und da sind unsere Hormone erstmal auf einem, ja, ich würde schon sagen, fast null Level.
Ja, absolut.
Das heißt, wenn wir uns mal wirklich Zeit dafür nehmen, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Rückzug, Zeit für uns. Also der Körper ist gerade einfach mit ganz vielen Dingen beschäftigt, mit der Reinigung, mit der Blutung und wir dürfen da einfach mal sowohl physisch als auch emotional loslassen. Und dann im Verlauf des Zyklus steigt das Östrogen wieder an und fällt dann quasi nach dem Eisprung sozusagen wieder ab. Genau. Östrogen, genau, das Hormon der ersten Zyklushälfte dementsprechend und ist einfach dafür zuständig. Es baut die Gebärmutterschleimhaut auf und bereitet den Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor oder eben, wenn keine Schwangerschaft entsteht, folgt natürlich dann im Anschluss die Periode sozusagen. Genau. Sorgt neben der Gebärmutterschleimhaut, so ist das Wort, für eine schöne Haut, Haare und auch Schleimhäute allgemein. Also super wichtig. Wenn man nämlich zum Beispiel zu wenig Östrogen hat, merkt man das ganz oft an der trockenen Haut schon. Merkt man oftmals, finde ich persönlich, schneller sogar als an Zyklusunregelmäßigkeiten, die
Ja.
man vielleicht erstmal so im ersten Moment im Alltag auch gar nicht so unbedingt wahrnimmt.
Ja.
Führt aber, wie gesagt, auch zu Unregelmäßigkeiten im Zyklus, kann zu Hitzewallungen führen. So auch so dieses typische, wenn es so Richtung Menopause geht, weil wir da ja auch einfach weniger Östrogen dann produzieren. Wenn wir aber eine Östrogendominanz haben, das heißt, wenn einfach zu viel Östrogen da ist, was auch sein kann, dann geht es eher so in die Richtung Wassereinlagerung, Brustspannen, gerade so kurz vor der Periode. Dadurch natürlich dann auch einfach Gewichtszunahme, einmal aufgrund der Wassereinlagerung natürlich auch. Und PMS-Symptome sind oftmals also sowas wie Stimmungsschwankungen, Heißhungerattacken, solche Dinge, vielleicht auch Unwohlsein allgemein einfach sind da verstärkt, wenn wir einfach zu viel Östrogen aufbauen.
Ja, so eine krasse Gere oder so eine krasse Reizbarkeit ist ja oft auch so
Ja.
ganz typisch für Östrogen. Und an was ich gerade denken musste, als du alles so aufgezählt hast, wir hatten es ja erst letzte Woche davon. Östrogen ist ja zwar das Hormon der ersten Zyklushälfte, dennoch ist es ja Anfang der zweiten Zyklushälfte eigentlich so noch so krass vertreten wie fast nicht in der ersten Zyklushälfte, also auch hier
Ja.
nicht durcheinander kommen, denn es hat ja praktisch am Eisprung, also am Peak, am Wechsel seinen Höchststand, baut sich dann natürlich auch wieder ab, aber verschwindet ja auch erst wieder so mit der Periode. Denn das ist ja auch so ein bisschen, das Progesteron ist ja zum Beispiel, auf was wir gleich kommen, schon der zweiten Zyklushälfte zugeschrieben, ist ja auch hauptsächlich hier dann vertreten, wohingegen eben das Östrogen typisch für die erste Zyklushälfte ist, aber ja nie so ganz extrem verschwindet wie das Progesteron in der ersten Zyklushälfte.
Ja, das stimmt, genau. Also ich finde, man kann immer so ein bisschen so sagen, wenn man jetzt wieder so von dieser Schaltzentrale ausgeht, dann
Ja.
wechselt das Progesteron, das Östrogen einfach in der zweiten Zyklushälfte ab. Also, beziehungsweise das Progesteron sollte nach Möglichkeit die Steuerung in der zweiten Zyklushälfte sozusagen übernehmen, sage ich mal.
Übernehmen, genau. Und trotzdem wird Östrogen nicht ganz ausgeschieden. Das ist eher so immer das LH und FSH, was dann nur in der ersten ist, wie das Progesteron nur in der zweiten. Aber alles der Reihe nach. Wir haben es
Genau.
gerade schon gesagt, Progesteron, das Hormon der zweiten Zyklushälfte. Es wird nämlich nach dem Eisprung gebildet und hilft vor allem, die Einnistung zu unterstützen. Das ist nämlich so, Progesteron ist auch so ein Hormon, es wird ja auch das Gemütlichkeitshormon genannt. Also wenn wir in der Lutealphase sind und es eben anfängt, also im zyklischen Herbst, dass wir so wieder ein bisschen träger werden, uns wieder mehr so nach ruhigen Sachen sehen, dann wissen wir, das Progesteron leistet gerade hier so volle Arbeit, gibt alles und das ist natürlich bewusst so, weil wir ja eigentlich zyklisch leben sollen und vor allem, falls, was ja die Natur eigentlich am liebsten jeden Zyklus bewirken möchte, eine Schwangerschaft eingetreten ist, dass wir auch so ein bisschen zur Ruhe kommen. Auch hier noch wichtig zu sagen, am Anfang, denn das ist tatsächlich was, was ich ganz, ganz häufig habe. Frauen, die in der zweiten Zyklushälfte einen Frauenarzttermin haben und mich dann total aufgelöst anrufen und sagen, ich habe eine Zyste. Dann frage ich immer erstmal, welche Zyklushälfte bist du denn? Ich weiß auch nicht, woher das kommt und warum das, also ich glaube tatsächlich, es mangelt in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Denn hier mal kurz eine Gelb Körperzyste in der zweiten Zyklushälfte ist völlig normal. Es wäre schlimm, wenn ihr diese nicht hättet. Denn das ist, ihr müsst euch vorstellen, am Eisprung springt euer Ei. Die Eihülle setzt eben das Ei frei und das Ei ist bereit zur Befruchtung. Die Eihülle ist ja nicht weg. Die löst ja nicht in Luft auf, sondern diese produziert erstmal das Progesteron mit und versorgt vor allem auch ein, also es wird der Dottersack, wenn eine Schwangerschaft entsteht, und so eine Gelbkörperzyste, die dann eben auch mit versorgt. Genau, also das nochmal am Rande. Wie ich gesagt habe, Progesteron unterstützt die Einnistung, wenn ihr Mangel habt. Kann es zu Schlafstörungen kommen, ebenfalls zu Stimmungsschwankungen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand PMS hat. Ja, dann weiß man, dass irgendwas nicht passt. Daher empfehle ich dann oft eben auch immer als erstes das zyklische Leben, aber auch einen Hormonstatus. Denn bei Stimmungsschwankungen, das kann so gefühlt ziemlich von jedem Hormon kommen. Was aber so ist, sind auch so empfindliche Brüste oder Zyklusverschiebungen. Aber vor allem, also der Zyklus wird dann oft so, dass wenn man Mangel hat, dass man Schmierblutungen bekommt, also dass diese Lutealphase zu kurz ist. Oder wenn man eben zu viel Progesteron hat, dann kann es auch sein, dass die Lutealphase eben sehr lang wird. Und ja, dass dann teilweise das sich verschiebt.
Genau.
Genau.
Ja. Neben Östrogen und Progesteron gibt es auch noch weitere Hormone natürlich. Einmal FSH und LH, also die Hormone, die für die Ovulationsphase, also für den Eisprung wichtig sind. Wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, FSH und LH, was soll das denn bedeuten? Die ausgesprochene Form, sage ich mal, die erklärt es eigentlich schon direkt so ein bisschen. FSH ist nämlich einmal das follikelstimulierende Hormon
Ja.
und das LA ist das luteinisierende Hormon. Genau. Und follikelstimulierendes Hormon, also FSH, lässt einfach ja, die Follikel heranreifen. Also der genau ist für die Follikelreifung zuständig und das LH löst im Prinzip hinter den Eisprung aus. Werden beide in der Hypophyse, also in der Hirnanhangsdrüse, produziert und genau sind also wie gesagt in der dritten Zyklushälfte, nicht dritten Zyklushälfte, in der dritten Zyklusphase so dominant, sag ich mal, oder vorherrschend, genau, zuständig für den Eisprung.
Ja, das ist.
Wenn ich hier in einem Ungleichgewicht bin, kann es oft auch zu Zyklusstörungen natürlich kommen. Der Eisprung kann vielleicht komplett ausbleiben. Oder es gibt auch ja, sowas wie PCOS-Symptome können vorkommen. Das sind so ganz typische Sachen bei FSH und LH, wenn die nicht im Gleichgewicht beziehungsweise nicht in ihrem entsprechenden Ausmaß vorhanden sind.
Ja. Ist ja auch, was ich immer so spannend finde, wie gerade jetzt mit Östrogen, FSH und LH, wie komplex dieser Ablauf ist zwischen, also Hypothalamus, Hypophyse und dann den Eierstöcken, die ja ganz genau miteinander kommunizieren müssen, wann passt der Östrogen-Peak der FSH-Peak, um dann LH auszuschütten. Und das ist ja wirklich, wirklich so ein Wunderwerk, wie da unsere Eierstöcke mit unserem Hirn kommunizieren.
Ja.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Und hier halt auch nochmal der Verweis, die können noch so kommunizieren, wenn eben die Zwischenebenen von der Ausschüttung oder dem Abbau mit den Organen nicht passt, dann wird es eben schwierig.
Ja, richtig. Gerade so Thema Abbau und so, wenn man dann schnell in eine Dominanz auch einfach kommt
Ja.
bei Östrogen oder Progesteron, ja, das genau, wird schwierig, wie du schon
Ja,
gesagt hast.
wenn die Leber und die Nebennieren einfach überlastet sind oder die Schilddrüse.
Ja.
Ja. Soll ich weitermachen mit
Gerne.
Testosteron? Testosteron ist ja so oft ein Hormon, also war ich tatsächlich früher auch im Glauben, es wäre so das typische
Ja.
Männerhormon. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir alle Testosteron hören, dann denken wir so an einen Muskelbronz.
An Stier, an so einen richtig massigen Stier.
An so einen richtigen Hengst.
Ja.
Ja, also es ist schon so total männerbehaftet, aber tatsächlich spielt bei uns das Testosteron auch eine ganz große Rolle. Nämlich einmal im Monat haben wir da auch einen absoluten Peak. Heute haben wir es so ein bisschen mit Versprechen.
Ja, aber
Willkommen
echt.
zurück nach der Sommerpause. Findet erstmal wieder rein.
Ja.
Ja, da haben wir auch so einen absoluten Peak. Und natürlich ist das auch in der Zyklusmitte um den Eisprung rum, wenn sowieso all unsere Hormone ihr, ja, the time of them live haben und voll Gas geben. Nämlich Testosteron gibt uns Energie. Also wenn wir um den Eisprung rum uns eben fühlen, wie wir uns hoffentlich fühlen, nämlich so voller Energie, das ist das Testosteron. Das ist nämlich die Männlichkeit und auch unsere Libido. Denn wenn wir ja schon in einem hormonellen schönen Gleichgewicht sind, in Balance, ist es ja so, dass wir um den Eisprung rum schon mehr Lust auf die Lust haben. Und da einfach uns dementsprechend auch fühlen. Und das haben wir dem Testosteron zu verdanken. Wenn wir allerdings auch hier Probleme haben, das Testosteron wieder abzubauen oder eben zu viel ausgeschüttet wird, also wenn wir zu viel haben, dann merkt man das ganz oft, dass wir Akne haben oder starke Körperbehaarung. Das sind so ganz typische Anzeichen für zu viel Testosteron oder es kann auch mal Haarausfall sein. Aber ich finde immer so diese Akne und diese starke Körperbehaarung sind so ganz klassische Merkmale. Wenn wir eben zu wenig haben, merken wir das, indem wirklich selbst um den Eisprung herum wir also keine Libido verspüren, dass wir einfach nicht merken, dass wir jetzt irgendwie mehr Lust haben auf Sex oder auf all diese Dinge, die da damit zusammenhängen und uns einfach auch so antriebslos und müde fühlen und das, obwohl ja eigentlich unser Hoch sein sollte.
Ja, genau.
Ja. Ja, magst du weitermachen mit dem Hormon, das alles durcheinander bringt?
Ja, sehr, sehr gerne. Denn Thema Cortisol kommt jetzt, das Stresshormon.
Ja.
Für mich als Sportwissenschaftlerin und Entspannungstrainerin auch tatsächlich ein ganz zentrales Hormon, was finde, also wie ich finde, in den letzten Jahren auch ein bisschen, ich würde tatsächlich schon fast sagen, missbraucht wird, weil auch ganz viel einfach, sobald man keine Ursachen findet, auf den Stress geschoben wird.
Ja.
Was natürlich auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Organismus, gerade bei uns Frauen, hat. Das möchte ich auch gar
Allerdings.
nicht bestreiten. Aber meiner Meinung nach ist das immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren und man kann es nicht immer alleine nur auf das stressige Leben, sag ich mal, schieben.
Ja.
Denn man muss auch sehen, Stress ist was total Individuelles auch. Wo der eine vielleicht schon Stress verspürt, da hat der andere noch gar nichts mit zu tun irgendwie. Oder wo der eine schon vielleicht kurz vorm Zusammenbrechen ist, merkt der andere den Stress vielleicht noch gar nicht, ne? Also das ist tatsächlich sehr, sehr individuell und man kann auch lernen, da einfach resilienter, also ein bisschen widerstandsfähiger zu werden, mit bestimmten Strategien, mit Bewusstseinstraining und genau, ja. Aber was passiert da überhaupt beim Thema Cortisol? Wird überwiegend nicht nur in Stresssituationen ausgeschüttet und kann deine Fruchtbarkeit beeinflussen, wenn man nämlich das ganze System nicht wieder runterreguliert. Man muss dazu wissen, der Körper braucht ein gewisses Maß am Stress, um überhaupt leben zu können. Denn Cortisol ist auch ein wichtiges Hormon, was wir brauchen. Also wir können das nicht irgendwie eliminieren. Wichtig ist immer nur, dass wir auch von diesen Cortisol-Peaks, sage ich mal, oder von diesen Anstiegen, vor allem durch Stress auch wieder unserem Körper Regeneration gönnen und nicht auf diesem Stresslevel bleiben oder immer noch eine Schippe drauflegen.
Ja.
Also, weil zum Beispiel, wenn man sich auch mal Sport anschaut, wenn ich Sport mache, in dem Moment ist das eigentlich auch erstmal Stress für meinen Körper. Es werden Adrenalin, es wird Cortisol ausgeschüttet, um meinen Körper erstmal ein Stück weit leistungsfähig auch zu machen. Wenn man noch mal so in diese Steinzeit-Thematik zurückgeht mit dem Säbelzahntiger,
Ja.
waren Stresshormone auch total wichtig für den Neandertaler, um einfach auch überleben zu können in gefährlichen Situationen. Wichtig ist halt einfach immer nur, dass wir halt nicht in so einem Dauerstresszustand sind. Denn wenn wir zu viel Cortisol haben, bringt das schon den Zyklus krass durcheinander. Und blockiert vor allem auch den Eisprung. Also gerade mit Hinblick auf Thema Schwangerschaft ist das halt auch einfach, was man immer mit im Hinterkopf behalten sollte. Man sollte sich jetzt aber nicht zu viel Stress mit dem Stress oder
Ja.
mit der Reduktion von Stress machen und immer nur daran denken, oh, ich darf mich nicht stressen, ich darf mich nicht
Ja.
stressen. Also, denn zum Beispiel durch Sport kann ich auch Stresshormone wieder verstoffwechseln. Also ich produziere welche. Und im Nachgang, wenn ich meinem Körper aber wieder genügend Regeneration biete, werde ich auch einfach viel widerstandsfähiger gegenüber Stress. Deswegen ist Bewegung auch so wichtig. Deswegen sind Pausen so wichtig, auch wenn es mal nur ein paar Minuten sind. Deswegen ist auch Atmen einfach, bewusstes Atmen total wichtig, weil das einfach den Parasympathikus bei uns im zentralen Nervensystem aktiviert. Und das ganze System einfach mal runterfährt, nachdem wir vor dem Säbelzahntiger weggelaufen sind, jetzt mal so bildlich gesprochen.
Ja.
Deswegen ist es ganz wichtig, das Hormon nicht nur zu verteufeln und nicht immer alles nur auf den Stress zu schieben. Ich finde, damit machen wir uns das ein bisschen zu einfach, denn wir leben heutzutage einfach nur mal auch in einer stressigen Welt und manche Stressoren lassen sich auch einfach nicht aus dem Leben streichen, sondern wir müssen einfach mehr darauf achten oder gucken, wie wir damit umgehen. Und das finde ich ist auch noch mal ganz wichtig beim Thema Cortisol zu sagen.
Ich finde es auch voll gut, was du gerade gesagt hast, nochmal zurückzuführen auf den Säbelzahntiger. Denn grundsätzlich muss uns das ja auch mal kurz bewusst werden. Unser Körper kann ja nicht mal zwischen positiven und negativen Stress unterscheiden.
Richtig.
Für ihn ist ja Stress gleich Stress. Und ich glaube, auch hier ist einfach wieder das A und O, sich dessen bewusst zu sein. Weil, wie du sagst, ich kann ja jetzt nicht durch den Tag gehen und sagen, okay, ich darf mich nur nicht stressen. Der Tag ist nur erfolgreich, wenn ich mich nicht gestresst habe. Ja, wird nicht funktionieren. Da steht dann schon morgens irgendwie der erste Depp an der Ampel vor dir.
Ja.
Nein, aber genau das sind ja dann vielleicht so Sachen, wo ich einfach mal kurz durchatmen kann. Also wie du sagst, dieses Bewusstsein, hey, ich muss einfach verstehen, Stress ist nicht gut für meinen Körper und ich hoffe, ich habe ja vielleicht auch schon positiven Stress. Dann wird es früher oder später immer die Dinge geben, für die es sich auch lohnt, in Stress zu kommen. Aber dann kann ich ja vielleicht so kleine Sachen lernen, auszuschalten.
Genau. Ja, für mich ist tatsächlich so der Unterschied zwischen negativen und positiven Stress. Den positiven Stress kann ich viel besser wieder loslassen,
Ja, genau.
beziehungsweise den kann ich tatsächlich mitnehmen, um mir danach auch wieder Entspannung zu gönnen. Der negative Stress, der lässt mich eigentlich nicht los. Also da muss ich wirklich aktiv mit ganz, ganz viel Bewusstsein rangehen, damit ich den wieder abbauen kann. Das ist für
Ja.
mich eigentlich so der Unterschied zwischen positiven und negativen Stress und wie du sagst, im Körper löst es halt beides das Gleiche aus, ne?
Genau, aber beim positiven Stress ist halt so, dass im besten Fall sogar Glückshormone mit ausgeschüttet werden. Und ich gehe dann auch, sage ich mal, am Ende des Tages vielleicht ins Bett oder auf dem Sofa und denke mir so, ja, heute war ein cooler Tag. Und klopfe mir vielleicht sogar selber noch so auf die Schulter und fahre dann aber runter. Anders halt beim negativen Stress, da geht dann noch das Kettenkarussell an
Genau.
und es produziert ja der Körper dann ständig weiter Stress, weil ich mir da drüber gerade Sorgen mache. Und ja, man muss halt einfach auch beachten, dass unser Körper hier nicht so ganz schnell hinterherkam, wie unser Lebenswandel gerade ist. Und Cortisol ist halt die First Lady unter den Hormonen, wird immer als erstes ausgeschüttet und als erstes abgebaut. Das heißt, solange eben halt Cortisol extrem im Körper ist, schält es alle anderen Hormone sozusagen aus. Also der Körper kümmert sich immer als erstes ums Cortisol. Ist auch in Ordnung, aber wenn wir eben eine Dimension kommen, die nicht mehr andere Produktion und andere Abbaumaßnahmen von Hormonen zulässt, wird es halt schwierig.
Ja, genau. Darf ich mit dem nächsten weitermachen?
Aber sehr gerne. Nö. Nö.
Genau. Als nächstes kommt nämlich Prolaktin, das ja sogenannte Stillhormon. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und ja, warum Stillhormon? Weil es einfach die Milchbildung im Körper fördert. Und ich still ja aktuell auch noch meine Tochter. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Während du dein Kind stillst, fummelt es dir ständig an den Nippeln rum, am anderen Nippel der Brust. Das ist nicht dafür da, um irgendeine Radiofrequenz oder irgendeinen Sender zu wechseln, sondern einfach durch die Stimulation der Brustwarzen wird unter anderem auch Prolaktin ausgeschüttet und fördert natürlich dadurch dann auch wieder die Milchbildung. Also es ist eigentlich schon spannend, finde ich. Für so ein Kind ist das natürlich auch ein Stück weit so ein Regulationsmechanismus, aber auch spannend, dass, ich meine, das Kind könnte ja auch theoretisch dir am Arm oder sich selber an der Nase oder am Ohr rumfummeln, machen die ja auch manchmal. Aber so dieser gezielte Griff zur Brustwarze der Mutter hat halt auch schon irgendwo einen Sinn, also damit die Milch einfach nicht ausgeht. Und als mir das so bewusst wurde, weil ich mich auch früher bei meinem Sohn immer gefragt habe, mein Gott, warum macht der das denn die ganze Zeit? Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was sich die Natur da eigentlich so immer wieder ausdenkt, damit das ganze System irgendwie erhalten bleibt und auch alles reibungslos läuft. Man muss es halt nur zulassen und auch ja, wieder wahrnehmen, was das Ganze so im Körper bewirkt.
Ja.
Wenn ich allerdings nicht stille und, sage ich mal, zum Beispiel auch schwanger werden möchte, dann kann, wenn ich zu viel Prolaktin habe, kann das den Eisprung tatsächlich hemmen. Dementsprechend hat man auch früher gesagt, stillen wäre eine Verhütungsmethode. Bitte, bitte, bitte nicht. Nutzt stillen nicht als Verhütungsmethode. Ich habe auch den.
Spoiler. Spoiler, der Zyklus beginnt immer mit einem Eisprung, nicht mit der Periode.
Richtig, genau. Und ab einer gewissen Grenze wird nämlich wieder ein Eisprung gebildet und du kannst trotzdem Milch haben. Ich bin da tatsächlich das beste Beispiel. Ich habe nämlich während meiner zweiten Schwangerschaft weiter gestillt. Also ich bin während des Stillens, also nicht während des Stillens, aber trotz Stillens bin ich schwanger geworden. Oh Gott.
Ich glaube, es hat jeder verstanden,
Ah,
was du eigentlich meinst.
Bilder aus meinem Kopf, Hilfe. Genau, also trotz Stillens bin ich schwanger geworden. Und genau, deswegen ganz, ganz wichtig, also Stillen ist keine Verhütungsmethode, genau, weil wie du schon sagst, der Zyklus beginnt in dem Fall immer mit dem Eisprung und erst dann kommt die Periode wieder, genau.
Genau, eigentlich auch mal wichtig zum Erklären. Wir fangen ja zwar immer mit Periode an, einen neuen
Ja.
Zyklus, weil es eben zum Tracken so einfach ist. Aber tatsächlich unser allererster Zyklus, so wie wenn wir schwanger waren, der nächste Zyklus beginnt mit einem Eisprung. Also ihr
Ja.
werdet nicht erst, also es fängt nicht mit einer Periode an. Ihr werdet immer euer erster Zyklus beginnt unbemerkt, weil er mit einem Eisprung anfängt. Außer ihr seid jetzt schon voll drin mit Muttermund und Cervixschleim und das schon als junges Mädchen oder direkt nach der Schwangerschaft, dann bekommt ihr es vielleicht mit, aber ansonsten ist es tatsächlich unbemerkt. Was ich gern noch kurz zum Prolaktin sagen würde, ich habe tatsächlich immer wieder Frauen, die noch nie gestillt haben und noch nie schwanger waren und einen sehr hohen Prolaktinwert haben. Das heißt, Prolaktin kann tatsächlich nicht nur durch das Stillen oder nicht nur aufgrund, dass eine Frau jetzt schwanger ist und anfängt, Milch zu produzieren oder eben in der Stillphase ist, hochgehen, sondern eben auch durch andere Faktoren. Und das ist vor allem während des Kinderwunschs dann eben ein großes Problem, weil er den Eisprung entweder ganz unterdrückt oder eben den ganzen Zyklus beeinträchtigt. Es kann tatsächlich sein, an sich durch Nippelstimulation, also was ja vielleicht auch einfach beim Geschlechtsverkehr oder sonst was, dann kann eben dieser Prolaktinwert auch hochgehen. Sport kann Prolaktin tatsächlich hochtreiben. Das sind aber alles Sachen, also jetzt diese Nippelstimulation, Sport, wenn das nicht dauerhaft ist, geht der ja auch wieder runter und macht nichts. Hier ist es mir nur wichtig, wenn ihr mal zur Blutentnahme geht für einen Hormonstatus und Prolaktin mit abnehmen lasst, dann bitte nicht morgens irgendwie schon ein Workout machen, dann noch mit dem Fahrrad zum Arzt fahren und dann den Prolaktinwert bestimmen lassen. Der wird richtig oben sein. Genauso, wenn ihr das wisst, dass morgen eine Blutentnahme ist mit Prolaktin. ist immer so ein bisschen blöd, aber dann sage ich so, vielleicht am Abend davor auch kein Geschlechtsverkehr und vielleicht am Abend davor auch nicht mehr Cardio-Training machen oder so. Also da einfach vielleicht so die 12 Stunden davor einfach bei sich bleiben, bisschen ruhig, dass der einfach auch neutral abgenommen werden kann. Genauso sind wir wieder beim Thema Stress. Natürlich kann Stress auch Prolaktin beeinflussen, aber jetzt auch nicht übermäßig. Die Schilddrüse tatsächlich, da wären wir wieder bei dem Basisorgan, aber tatsächlich ist es auch so, Frauen, die mit der Schilddrüse Probleme haben, haben manchmal auch Probleme mit dem Prolaktinwert. Auch das ist dann, was man angucken kann. In ganz seltenen Fällen kann man daran auch erkennen, dass am Hypothalamus oder an der Hypophyse etwas nicht ganz stimmt, aber das ist wirklich eher selten und ja, wollen wir uns jetzt auch nicht mit auf. Halten. Dennoch wollte ich hiermit nur sagen, es ist auch wichtig, wenn ihr Zyklusunregelmäßigkeiten habt oder unerfüllten Kinderwunsch und Hormonstatus abnehmen lasst, dass ihr bitte auch diesen Prolaktinwert mitbestimmen lasst. Nicht, dass ihr denkt, ah, den brauche ich ja nicht, ich habe ja noch nie gestillt und war auch noch nie schwanger.
Ja, deswegen
Genau.
so Stillhormon ist immer so ein bisschen, finde ich, irreführend. Ja,
Ja.
es ist so das überwiegende Hormon beim Stillen, aber neben Oxytocin vielleicht, aber ja, man produziert es auch, wie du schon sagst, wenn man noch nie schwanger war und auch noch nie gestillt hat. Ja.
Genau. Machst du weiter? Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich, okay. Genau, wir kommen nämlich jetzt zum Hormon für, ich sag mal, Balance und Fruchtbarkeit. Und zwar nennt sich das Ganze DHEA. So, was heißt das Ganze? Ich habe immer ein bisschen Probleme, dieses Wort auszusprechen. Deswegen habe ich es mir mal aufgeschrieben und werde es jetzt versuchen abzulesen. Denn es heißt Dehydroepianodrosteron. Kannst du das schöner aussprechen?
Ja, ich würde sagen, auf drei wiederholen wir es alle, oder?
Okay, genau. Aber ist auch ganz egal. Deswegen, wir nennen es einfach DHEA. Wird nämlich hauptsächlich in den Nebennieren produziert oder gebildet und in ganz kleinen Mengen auch in den Eierstöcken. Genau, und es beeinflusst, wie die anderen Hormone auch, nee, es beeinflusst andere Hormone auch, genauso wie Östrogen und Testosteron so, und kann bei einem Mangel ebenfalls auch die Fruchtbarkeit senken. Deswegen macht es auch hier Sinn, wenn man schwanger werden möchte, dieses Hormon auch mit testen zu lassen. Funktionen sind so ein bisschen, es unterstützt auf der einen Seite die Libido, Energie, Muskelaufbau, Fettstoffwechsel ist da auch, spielt da auch eine Rolle. Ist so ein bisschen ein Vorläuferhormon, aus dem sowohl Östrogene als auch Androgene, also Testosteron zum Beispiel, gebildet werden.
Ja.
Dementsprechend ja, beeinflusst es diese beiden Hormone auch ein Stück weit, ne? Hat dementsprechend auch Einfluss auf Haut, Haare und die Knochendichte tatsächlich. Also auch ein sehr wichtiges Hormon, gerade so Richtung Wechseljahre, wenn wir älter werden. Und spielt auch beim Thema Stress eine große Rolle, denn es wird über die Nebenniere zusammen mit dem Cortisol einfach reguliert. Deswegen muss man da immer gucken, dass die beiden sich gegenseitig nicht irgendwie so ein bisschen den Rang ablaufen, sage ich mal. Genau.
Ja.
Wenn man jetzt so sich den Zyklus anschaut, ist DHEA kein direktes, ich nenne es mal Steuerhormon, wie jetzt zum
Nee.
Beispiel FSH oder LH, sondern eher so eine Art, ja, so ein Grundbaustein für die Hormonproduktion an sich.
Ja.
Und wenn ich aber trotzdem Ungleichgewicht habe, also wenn es entweder zu hoch oder zu niedrig ist, hat es trotzdem dadurch natürlich, da es so ein Vorläuferhormon ist, auch indirekten Einfluss auf den Zyklus und eben auf die Fruchtbarkeit auch. Genau.
Ja, und tatsächlich ist es dieses Hormon, was ganz oft doch auch im Rahmen von einem großen Blutbild schon mit abgenommen wird. da es ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen Indiz für die Nebennieren ist. Und man sieht da eben auch halt, wenn das nicht passt, dass da dann so ein bisschen auf eine überlastete Leber oder auch überlastete Nebennieren hindeuten kann. Und das ist tatsächlich mir daher auch immer wichtig, also sowieso großes Blutbild und dann hat man wenigstens da schon mal einen hormonellen Mini, wie sage ich, Wegweiser. Aber ist dann halt voll geschickt, wenn man gleich einen Hormonstatus mit dazu macht, weil dann kann man das auch zusammen anschauen und dann hat man schon wieder so ein gesamtheitliches Bild, wo man sieht, hey, okay, Hormone passen nicht ganz und DHEA eben auch nicht und ja, man kann dann eben auch gleich schon drauf schließen, dass man dann so ein bisschen an den Nebennierenleber ansetzen kann.
Ja,
Genau.
genau. Ich
Was
würde das
uns.
gerne noch mal einmal aussprechen.
Du hast
Moment.
da, du willst jetzt, ne?
Ja, Moment. Dehydroepiandrosteron. So. Alles
Okay. Ich rufe dich in einer halben Stunde nochmal an.
klar.
Sagst du mir das noch einmal? Und das reicht heute den ganzen Tag über,
Ja.
so mal
Aber
bestimmt.
ich habe gerade gemerkt, dass ich selbst die Abkürzung falsch ausspreche. Du sagtest nämlich so schön DHEA. Das ist viel, viel einfacher als DHEA.
Ja, aber ich tatsächlich auch immer, wenn ich es für mich immer lese, mache ich immer DH.
Ja.
DH.
Ja, genau. Der, genau. Ja.
Ja, ist auch egal, Hauptsache es passt.
Genau.
Ja.
So.
Ach,
Möchtest du noch so
ja.
ein paar abschließende Worte finden, was man so tun kann, um
Ja.
jetzt die Hormone, sag ich mal, im Zaum zu halten oder im Balance?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja vorher schon angekündigt, wir werden auch noch mehr auf all das eingehen, denn natürlich, wie ihr jetzt hoffentlich aus der Folge mitnehmen konntet, hängt alles zusammen. Unsere Hormone, unsere Basisorgane, das zyklische Leben, alles. Daher auf jeden Fall Nummer eins, um eine schöne Hormonbalance eben sicherzustellen, ist das zyklische Leben. Also bitte hört da gerne nochmal die Folgen an oder informiert euch anders über das zyklische Leben und kommt da gerne rein. Die hormonischen Wochen sind da auch immer ein super Point. Und dann natürlich unterstützt eure oder unterstütze deine Basisorgane. Wie kann ich das machen? Einmal natürlich gibt es so kleine, ganz simple Tricks schon für den Alltag. Das heißt zum Beispiel, wenn ich morgens mein Wasser in ein kaltes Gesicht hänge. Also heute ist es wirklich hart. Wenn ich morgens mein Gesicht ins kalte Wasser eintauche, dann gebe ich tatsächlich meiner Schilddrüse schon so einen guten Morgenkick. Tut total gut. Dann wacht die auch auf. Wenn ich dann danach noch ein lauwarmes bis warmes Zitronenwasser trinke mit einer frischen Zitrone, dann wecke ich damit auch schon mal meine Nieren auf und helfe meiner Leber so ein bisschen zu entgiften, mal so das Ganze aus der Nacht loszuwerden. Das sind wirklich so zwei Mini-Routinen, die mich wirklich überhaupt nicht beeinträchtigen im Morgen. Das kostet mich vielleicht insgesamt 2 Minuten, wenn überhaupt. Und ich habe damit aber wirklich schon mal meine Organe, die echt wichtig sind an der Hormonproduktion, aufgeweckt und schon mal geholfen, so ein bisschen zu entlasten. Wenn ich dann sogar noch sage, zweimal in der Woche, ich mache mir abends, wenn ich eher auf dem Sofa sitze, Serie gucken, Leberwickel, dann helfe ich hier noch zu entgiften, dann sind das schon, ist es so ein minimaler Aufwand und ich helfe wirklich schon super. Jetzt gehen wir natürlich ein bisschen tiefer rein, der Darm. Da steht und fällt alles, also natürlich Ernährung, aber auch immer mal wieder eine Darmkur. Pia, was würden wir sagen, schon alle 3 Monate wäre schon gut, oder?
Ja, also Minimum zweimal im Jahr würde ich das. Kommt immer so ein bisschen tatsächlich auch auf die Grundernährung an. Also wie darmfreundlich ernähre ich mich vielleicht auch. Aber ich würde zum Beispiel nach jedem Urlaub würde ich es einfach einmal
Ja.
empfehlen. Gerade so vielleicht all in.
Ja.
Wenn man dann schön am Buffet geschlemmt hat und den einen oder
Ja.
anderen Cocktail am Pool getrunken hat. Nach jeder Antibiotika- oder Medi längeren Medikamenteneinnahme würde ich es definitiv empfehlen. Genau. So zwei
Ja.
bis dreimal im Jahr, ja.
Ja, genau. Ja, also Darm natürlich ganz, ganz wichtig, dass da alles passt, deine Darmflora, Probiotika, Präbiotika, dass da einfach alles stimmig ist. Dann ganz, also Nahrung haben wir gesagt, dann ganz wichtig ist tatsächlich auch das Lymphsystem. Guck, dass du 20 Minuten am Tag dich bewegst. Das heißt, egal ob es ein Spaziergang ist, ob das jetzt irgendwie Trampolinspringen ist oder Sport oder so, aber dass du wirklich 20 Minuten am Tag gezielt in Bewegung kommst, dass dein Lymphsystem arbeiten kann und das Ganze ja, ausgeschieden, ich sag mal, den ganzen Dreck in Anführungszeichen auch wirklich ausschwemmen kann. Trink daher bitte auch genügend Wasser, denn nur so kann dein Körper auch dein Lymphsystem unterstützen, deine Nieren unterstützen und alles auch ausschwemmen. Wir haben es vorher mal kurz am Anfang gesagt, die oder das größte Organ, aber immer vergessen, die Haut. Du nimmst eben ganz viel Xenoöstrogene, was ja auch eben dein ganz hormonelles Gleichgewicht stört, über Kosmetika auf, über Kleidung, über Waschmittel, über Putzmittel. Da haben wir schon mal länger drüber gesprochen. Aber hier auch nochmal der Reminder, denk da dran. Zyklisches Leben habe ich schon gesagt. Und vor allem nimm Stress raus, stress dich aber dich nicht zu stressen.
Richtig, genau, ja.
Ja. Ja. Was kann man sonst noch machen, Pia?
Genau, also, wenn du dir jetzt unsicher bist, empfehlen wir dir auf jeden Fall, einen Hormonstatus zu machen. Das heißt, einfach mal Blut abzunehmen. Und zwar ganz, ganz wichtig, bitte einmal vor und einmal nach dem Eisprung. Denn wir haben schon so oft erlebt, dass, wenn wirklich nur eine Blutabnahme erfolgt ist, also entweder vor oder nach dem Eisprung, kann das immer sein, dass die Werte top in Ordnung sind.
Ja.
Dadurch, dass wir aber, wie wir heute erfahren haben, zyklisch, oder das wissen wir schon länger, dass wir zyklisch sind, aber dass wir halt Schwankungen in den Hormonen haben, dass sie einfach steigen und sinken und manchmal das nicht so tun, wie sie eigentlich sollten, kann es sein, dass in der anderen Zyklushälfte alles komplett durcheinander ist, obwohl es in der ersten Zyklushälfte zum Beispiel alles super war. Deswegen ganz, ganz wichtig, so bekommt man nämlich dann wirklich ein komplettes Bild des Zyklus. Und da können wir dir einfach empfehlen, wenn du dir unsicher bist, welche Hormone muss ich denn jetzt alle abnehmen, wann genau, wie sollten die aussehen, schau einfach mal bei Janina oder bei mir auf dem Profil rein. Da haben wir den Minikurs Blutbild Basics. Da kriegst du alle Informationen, die du brauchst. Du kriegst eine Liste mit allen Hormonen und in welchem Bereich die sein sollten oder sogar mit allen Blutwerten, die man einfach mal testen lassen sollte in regelmäßigen Abständen. Und genau, da wird dir alles erklärt.
Und es lohnt sich wirklich, das zu machen, denn auch wenn sich Arzt da manchmal ein bisschen querstellt, auch mit der Übernahme, wir haben tatsächlich einen Anspruch, alle paar Jahre, vor allem auf ein großes Blutbild, aber auch eben, wenn gesundheitliche Bedenken bestehen, wie eben PMS, Zyklusunregelmäßigkeiten, unerfüllter Kinderwunsch. Dann ist das tatsächlich so, dass wir ein Anrecht auf diese auf diesen Hormonstatus vor und nach Eisprung, aber auch ein großes Blutbild haben. Und die Krankenkasse ist verpflichtet, das zu übernehmen. Das heißt, auch wenn der Arzt da sagt, er kann es jetzt nicht abrechnen, dann mal bei der Krankenkasse anfragen. Meistens sagen die da dann gleich, ja, bitte einfach einreichen. Dann hat man natürlich diesen Mini-Aufwand, dass man Vorleistung geben muss und das dann einrechnen. Ja, aber im Normalfall ist das gar kein Problem und selbst wenn, dürfte man da auch Einspruch erheben, habe ich jetzt aber noch nie erlebt.
Ja, und solltest du dich mal, warum auch immer, deinem Frauen- oder Hausarzt gegenüber nicht durchsetzen können und zu keinem Ergebnis von Hormonwerten kommen, melde dich auf jeden Fall bei uns. Wir haben da auch eine Möglichkeit, wie man quasi von zu Hause so ein paar Hormonwerte auf jeden Fall über ein unabhängiges Labor auch testen lassen kann.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf die Mini-Reihe, die jetzt von uns zwei noch kommt in diesem Jahr, dass wir auch nochmal dann eine Folge aufnehmen zu den Basisorganen, wo wir hier ein bisschen tiefer einsteigen und das ein bisschen mehr erklären und dann eben auch nochmal zur Blutanalyse. Ich freue mich.
Auf
Danke
jeden Fall.
fürs Zuhören. Ich hoffe, es war dir heute nicht zu theorielastend, aber ist manchmal so, damit man es versteht. Genau.
Ja, ich glaube, unsere Versprecher haben zum Aufwachen immer wieder angeregt.
Also wer die Versprecher nicht mitbekommen hat, Folge bitte nochmal anhören.
Richtig. Ja.
Genau.
Genau. Lass
Ja.
uns gerne einen Kommentar da oder bewerte den Podcast, wenn er dir gefallen hat.
Genau.
Wir freuen uns auch, wenn du natürlich beim nächsten Mal reinhörst. Für Feedback sind wir auch immer offen. Wenn es mal irgendwelche Themenwünsche gibt, immer her damit. Und ja, dann würden wir einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Ciao. Danke, dass du heute mit uns eingetaucht bist in die Welt des Zykluslebens.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast und teile ihn gern mit deinen Freundinnen. Für mehr Wissen, Verbindung und weibliche Kraft.
Alle Infos zu unseren Angeboten, Kursen und auch Freebies findest du wie immer in den Shownotes.
Bleib verbunden mit dir und mit uns. Bis zur nächsten Folge bei Zyklusleben.